Der Brief an die Hebräer. Kapitel 1. Gott offenbart sich im Sohn. Nachdem Gott einst auf vielerlei Art und Weise zu den Vorfahren geredet hat, durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er zum Erben über alle eingesetzt, ihn, durch den er die ganze Welt gemacht hat. Er ist Abglanz seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem mächtigen Wort. Nachdem er die Reinigung der Sünden bewirkt hatte, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, wobei er umso viel erhabener geworden ist als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen als sie ererbt hat. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und weiter: Ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen erneut in die Welt einführt, spricht er: Und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar: Der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflammen, von dem Sohn aber: Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit dem Öl der Freude gesalbt und das mehr als deine Genossen. Und du hast damals die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, aber du bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand, du wirst sie auswechseln wie ein Kleid, und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heil erben sollen? Kapitel 2: Die Autorität des Wortes Gottes. Darum sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht das Ziel verfehlen. Denn wenn das Wort, das durch Engel geredet wurde, feststand und jede Übertretung und jeder Ungehorsam seinen gerechten Lohn empfing, wie wollen wir dann entfliehen, wenn wir ein so großes Heil missachten? Es wurde ja zuerst durch den Herrn geredet und ist uns dann von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott das mitbezeugte mit Zeichen, Wundern und mancherlei Machttaten und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Jesu Erniedrigung. Denn nicht den Engeln hat er die zukünftige Welt unterworfen, über die wir reden. Es hat aber irgendwo einer bezeugt: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber den, der für eine kurze Zeit niedriger gemacht wurde als die Engel, Jesus, wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es war angemessen für den, um dessen Willen und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn der heiligt und die geheiligt werden, stammen alle von einem. Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen und sagt: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, ich will dich in der Gemeinde loben. Und weiter: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und weiter: Siehe da, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder aus Fleisch und Blut sind, hat auch er gleichermaßen an ihnen Anteil, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht über den Tod hat, nämlich den Teufel. Er befreite dadurch diejenigen, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben lang in Knechtschaft gefangen waren. Denn sicherlich nimmt er sich nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Von daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn in dem, worin er selbst litt, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Kapitel 3: Christus als Sohn über das Haus Gottes. Deshalb, heilige Brüder, Teilhaber an der himmlischen Berufung, richtet euer Augenmerk auf den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus, weil er dem treu ist, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus treu war. Denn er ist größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemand gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar treu in seinem ganzen Haus, als Diener zum Zeugnis für die Dinge, die gesagt werden sollten, Christus aber als Sohn über sein Haus. Dessen Haus sind wir, wenn wir voll Zuversicht mit Stolz an der Hoffnung festhalten. Verstockte Herzen. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, wie beim Aufstand am Tag der Versuchung in der Wüste, an dem mich eure Väter auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum war ich zornig auf dieses Geschlecht und sprach: Immer irren sie in ihrem Herzen. Sie aber erkannten meine Wege nicht, so dass ich in meinem Zorn schwor, sie dürfen nicht in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht jemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz hat und abfalle vom lebendigen Gott. Ermahnt euch stattdessen selbst an jedem Tag, solange es heute heißt, damit niemand unter euch durch den Betrug der Sünde verstockt wird. Denn wir haben Anteil an Christus, wenn wir an der Gewissheit festhalten, die wir am Anfang hatten. Als gesagt wurde, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht wie beim Streit, welche Leute haben denn, als sie es hörten, einen Aufstand angezettelt? Ja, waren es nicht alle, die unter Mose aus Ägypten zogen? Über welche Leute war er 40 Jahre lang zornig? Nicht über die, die sündigten, deren Leichen in der Wüste fielen? Welchen Leuten schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe hineinkommen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam waren? Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen ihres Unglaubens. Kapitel 4: Die Ruhe Gottes. Deshalb lasst uns mit Furcht darauf achten, dass, solange die Verheißung immer noch besteht, in seine Ruhe einzugehen, keiner von euch zurückbleibt. Denn auch wir haben eine gute Botschaft empfangen wie sie. Aber das Wort der Predigt half ihnen nichts, weil sie nicht im Glauben mit denen verbunden waren, die es hörten. Denn wir gehen in die Ruhe ein, die wir glauben, wie er gesagt hat, so dass ich in meinem Zorn schwor, ganz gewiss dürfen sie nicht in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Anbeginn der Welt geschaffen waren. Denn er hat an einer anderen Stelle von dem siebten Tag so geredet: Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum: Sie dürfen nicht in meine Ruhe eingehen. Weil es also dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen es zuerst verkündigt wurde, wegen Unglaubens nicht hineingingen, bestimmt er noch einmal einen Tag, ein Heute, wenn er durch David sagt, wie es oben schon gesagt worden ist: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Denn hätte Josua sie zur Ruhe gebracht, hätte er nicht von einem anderen, späteren Tag geredet. Folglich steht noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes aus, denn wer in seine Ruhe hineingegangen ist, der hat auch selbst Ruhe gefunden von seinen Werken, genauso wie Gott von seinen. Lasst uns also eifrig sein, in jene Ruhe hineinzugehen, damit niemand in gleicher Weise, wie jene durch Ungehorsam, zu Fall kommt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirkungsvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Trennung von Seele und Geist, von Gelenken und Knochenmark, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, alles ist aber unverhüllt und offengelegt vor seinen Augen, und ihm sind wir Rechenschaft schuldig. Jesus Christus, der hohe Priester. Weil wir also einen großen hohe Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohe Priester, der nicht Mitgefühl haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in jeder Hinsicht in ganz gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne dabei zu sündigen. Lasst uns deshalb mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Kapitel 5 Fortführung. Denn jeder hohe Priester, der aus den Menschen ausgewählt wird, wird für Menschen im Dienst vor Gott eingesetzt, damit er Gaben und Opfer für Sünden darbringt, wobei er Verständnis haben kann mit denen, die unwissend sind und in die Irre gehen, weil auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und deswegen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und niemand nimmt sich selbst die Würde, sondern er wird von Gott berufen, genau wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre verliehen, hohe Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der während seines irdischen Lebens Gebete und Flehen mit lautem Geschrei und Tränen dem darbrachte, der ihn vom Tod erretten konnte und um seiner Gottesfurcht willen erhört wurde. Obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, Gehorsam. Und nachdem er vollendet war, ist er allen, die ihm gehorsam sind, Urheber ewigen Heils geworden, wobei er von Gott als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks bezeichnet worden ist. Ermutigung zum Ausharren und Wachstum. Darüber hätten wir noch vieles zu sagen, was schwer zu erklären ist, weil ihr beim Hören träge geworden seid. Obwohl ihr nämlich längst Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass euch jemand lehrt, was die Anfangsbegriffe der Worte Gottes sind? Ihr habt euch dahin entwickelt, dass ihr Milch statt fester Nahrung braucht. Denn jeder, der noch Milch trinkt, ist unfähig, die Lehre von der Gerechtigkeit zu begreifen, weil er noch ein kleines Kind ist. Feste Nahrung aber ist für Erwachsene, die aufgrund von Übung geübte Sinne haben, Gutes von Bösem zu unterscheiden. Kapitel 6 Fortführung. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht noch einmal das Fundament legen, das in der Abkehr von toten Werken und im Glauben an Gott liegt, in der Lehre vom Taufen und vom Händeauflegen, von der Totenauferstehung und vom ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und die das gute Wort Gottes geschmeckt haben und die Kräfte der zukünftigen Welt und die dennoch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, weil sie für sich den Sohn Gottes erneut kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Denn der Erdboden, der den Regen dringt, der oft auf ihn kommt und Gewächs hervorbringt, das für diejenigen nützlich ist, deren wegen er bebaut wird, erhält Segen von Gott. Wenn er aber Dornen und Disteln hervorbringt, ist er unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Wir sind aber im Bezug auf euch, Geliebte, davon überzeugt, dass es mit euch besser steht und ihr auf dem Weg des Heils seid, wenn wir auch so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk vergessen würde und die Liebe, die ihr seinem Namen gegenüber erwiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und weiterhin dient. Wir wünschen uns aber, dass jeder von euch denselben Eifer erweist im Blick auf die völlige Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Denn als Gott Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sagte: »Wahrlich, ich werde dich reichlich segnen und überaus zahlreich machen.« Und so erlangte er die Verheißung, weil er geduldig war. Menschen schwören ja bei einem Größeren, und als Ende jedes Einwandes dient ihnen zur Bekräftigung der Eid. Deswegen hat Gott, weil er den Erben der Verheißung ganz besonders die Unabänderlichkeit seines Ratschlusses deutlich zeigen wollte, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, bei denen Gott unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir bei ihm Zuflucht gefunden haben, um an der vor uns liegenden Hoffnung festhalten zu können. Die haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele und als einen, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Dorthin ist Jesus für uns als Wegbereiter hineingegangen, wobei er in Ewigkeit Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist. Kapitel 7: Jesus Christus größer als Melchisedek. Dieser Melchisedek nämlich, König von Salem, Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenging, als er von dem Sieg über die Könige zurückkam und der ihn segnete, dem auch Abraham von allem den Zehnten gab, heißt zuerst zwar übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, einer, der weder Lebensanfang noch Lebensende hat, einer, der dem Sohn Gottes gleich ist, er bleibt für immer Priester. Seht aber, wie groß der ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, nach dem Gesetz das Recht, den Zehnten vom Volk zu nehmen, das heißt von ihren Brüdern, obwohl sie von Abraham abstammen. Er aber, obwohl er nicht aus ihrem Geschlecht stammt, nahm von Abraham den Zehnten und segnete ihn, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. In einem Fall empfangen sterbliche Menschen den Zehnten, im anderen Fall aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen wird durch Abraham auch Levi, der den Zehnten empfängt, zum Zehnten verpflichtet, denn er war noch in den Lenden seines Vaters, als ihm Melchisedek entgegenging. Wenn nun durch das levitische Priestertum Vollendung erreicht worden wäre, denn auf dessen Grundlage hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks eingesetzt und nicht nach der Ordnung Aarons benannt wurde? Denn wenn das Priestertum verändert wird, kommt es notwendigerweise auch zu einer Änderung des Gesetzes. Denn der, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört zu einem anderen Stamm, von dem nie einer am Altar gedient hat. Denn es ist offensichtlich, dass unser Herr aus Juda hervorging, einem Stamm, über den Mose nichts von Priestertum geredet hat. Und noch klarer ist es, wenn ein anderer Priester nach der Art Melchisedeks auftritt, der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die leibliche Abstammung betrifft, sondern aufgrund der Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Damit kommt es doch einerseits zur Aufhebung einer bis dahin gültigen Bestimmung, weil sie schwach und nutzlos war, denn das Gesetz konnte nichts vollkommen machen. Andererseits aber zur Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir uns Gott nähern. Und wie es nicht ohne Eid geschehen ist, denn die einen sind ohne Eid Priester geworden, der andere aber mit einem Eid durch den, der zu ihm sagt, der Herr hat geschworen und er wird es nicht bereuen, du bist Priester in Ewigkeit. In dem Maße ist Jesus auch Bürger eines besseren Bundes geworden. Und die einen sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie jeweils durch den Tod daran gehindert wurden, zu bleiben. Er aber besitzt, weil er in Ewigkeit bleibt, ein Priestertum, das unvergänglich ist. Darum kann er auch diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er immer lebt, um für sie einzutreten. Denn in der Tat, ein solcher Hohepriester war für uns nötig, heilig, ohne Falsch, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und einer, der über die Himmel erhöht worden ist. Er hat es nicht nötig, wie der Hohepriester Tag für Tag zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst darbrachte. Denn das Gesetz setzt Menschen zu Hohepriestern ein, die Schwächen haben. Das Wort des Eides aber, das nach dem Gesetz kam, setzt einen Sohn ein, der auf ewig vollendet ist. Kapitel 8: Mittler eines besseren Bundes. Das ist nun die Hauptsache dessen, was wir gesagt haben. Wir haben einen solchen Hohepriester, der sich zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln gesetzt hat, ein Diener des Heiligtums und des wirklichen Zeltes, das der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum musste auch dieser etwas haben, was er darbringen konnte. Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er noch nicht einmal Priester, da diese ja die Gaben dem Gesetz entsprechend darbringen. Diese dienen dem Abbild und dem Schatten der himmlischen Dinge, entsprechend der Weisung, die Mose erhielt, als er daran ging, das Zelt zu errichten. Achte darauf, sagte er, dass du alles gemäß dem Abbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Jetzt hat er, Jesus, aber in dem Maße einen ausgezeichneteren Dienst erlangt, als er Mittler eines besseren Bundes geworden ist, der aufgrund besserer Verheißungen gesetzlich eingerichtet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, wäre nicht nach Raum für einen zweiten gesucht worden, denn mit Tadel sagt er: Siehe, es kommen Tage, sagt der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht einen Bund, wie ich ihn mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, und ich habe mich nicht mehr um sie gekümmert, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihren Sinn legen und sie auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Und ganz bestimmt wird keiner seinen Mitbürger und seinen Bruder lehren, indem er sagt, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein mit ihren Ungerechtigkeiten, und an ihre Sünden werde ich mich ganz bestimmt nicht mehr erinnern. Indem er von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber veraltet und altersschwach ist, ist dem Verschwinden nahe. Kapitel 9. Der alte Bund war nur ein Abbild des vollkommenen Gottesdienstes. Es hatte zwar der erste Bund seine Ordnungen für den Gottesdienst und das irdische Heiligtum, denn das erste Zelt wurde errichtet, in dem der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote waren, das wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber war ein Zelt, das Allerheiligste genannt wird, mit dem goldenen Räuchergefäß und der Bundeslade, die ringsum mit Gold überzogen war, in der der goldene Krug mit dem Manna war und der Stab Aarons, der gesprossen hatte, und die Steintafeln des Bundes. Über ihr aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die die Sühneplatte überschatteten. Von diesen Dingen ist es jetzt unmöglich, im Einzelnen zu reden. Da diese Dinge so eingerichtet sind, gehen die Priester immer in das erste Zelt, um die gottesdienstlichen Handlungen zu verrichten. In das zweite aber geht der Hohepriester nur einmal im Jahr allein, nicht ohne Blut, das er für seine eigenen Vergehen und die des Volkes darbringt. Damit macht der Heilige Geist Folgendes deutlich. Der Weg ins Heiligtum ist noch nicht offenbart, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Das ist ein Zeichen für die gegenwärtige Zeit. Gaben und Opfer, die dargebracht werden, bewirken nicht, dass der, der den Gottesdienst ausübt, ein völlig reines Gewissen bekommt. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, die bis zur Zeit der richtigen Ordnung auferlegt sind. Jesus Christus, Mittler eines besseren Bundes. Christus aber bringt als Hohepriester durch seine Heilsgüter das größere und vollkommenere, nicht mit Händen gemachte Zelt, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen, wobei er eine ewige Erlösung erlangt hat. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, mit der die Verunreinigten besprengt werden, heiligt, so dass man dadurch körperlich rein wird, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist makellos Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Und darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, nachdem sein Tod die Erlösung von den Übertretungen bewirkt hat, die zur Zeit des ersten Bundes begangen wurden, diejenigen die Verheißung empfangen, die zu einem ewigen Erbe berufen sind. Denn wo ein Testament ist, muss der Tod des Erblassers nachgewiesen werden. Denn ein Testament wird im Todesfall rechtskräftig, weil es niemals Geltung hat, solange der Erblasser am Leben ist. Von daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft gesetzt, denn nachdem jedes Gebot, entsprechend dem Gesetz, dem ganzen Volk von Mose verkündet worden war, nachdem er Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und scharlachroter Wolle und Ysop genommen hatte, besprengte er sowohl das Buch als auch alles Volk, wobei er sagte, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch verordnet hat. Auch das Zelt und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er ebenso mit Blut, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. So müssen also die Abbilder der himmlischen Dinge mit diesen Mitteln gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber mit besseren Opfern als diesen, Denn Christus ist nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum hineingegangen, als Abbild der wahrhaftigen Dinge, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Er ging nicht, um sich viele Male selbst zu opfern, so wie der Hohepriester jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Denn sonst hätte er oft leiden müssen von Anfang der Welt an. Nun aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünden rechtskräftig zu tilgen. Und ebenso wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um sich die Sünden vieler aufzuladen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Kapitel 10. Nur Jesus Christus macht uns vollkommen. Denn das Gesetz enthält nur einen Schatten der zukünftigen Güter und nicht die eigentliche Gestalt dieser Dinge. Deshalb kann es die, die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man jedes Jahr die gleichen Opfer bringen muss. Denn hätte man sonst nicht aufgehört, sie darzubringen, weil die, die Gott dienen, keinerlei Bewusstsein von Sünden mehr haben, da sie ein für allemal gereinigt sind? Vielmehr geschieht dadurch jährlich eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum sagt er, als er in die Welt kommt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen gehabt. Da sagte ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben: um deinen Willen, o Gott, zu tun. Vorher sagte er: Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, noch gefallen sie dir, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann sagte er: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Damit setzt er das Erste außer Kraft, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch das ein für allemal dargebrachte Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht da, verrichtet täglich den Dienst und bringt oft dieselben Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Dieser Jesus aber hat sich, nachdem er ein Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer und ewig zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er darauf, dass seine Feinde als Schemel unter seine Füße gelegt werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer und ewig die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er zuvor gesagt hatte: Das ist der Bund, den ich mit ihnen nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr: Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen legen und sie in ihren Sinn schreiben, und an ihre Sünden und an ihre Gesetzlosigkeiten werde ich ganz bestimmt nicht mehr denken. Wo es aber Vergebung für diese Dinge gibt, gibt es keine Darbringung von Sündopfern mehr. Freier Zugang zu Gott. Weil wir also, Brüder, durch das Blut Jesu voller Freimütigkeit in das Heiligtum eintreten können, was er uns als neuen und lebendigen Weg eröffnet hat durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und weil wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns mit wahrhaftigem Herzen hinzutreten, in der vollen Gewissheit des Glaubens, im Herzen besprengt, vom schlechten Gewissen befreit und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns am Bekenntnis zur Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen, wobei wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es bei einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern einander ermutigen, um das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Werft euer Vertrauen auf Christus nicht weg. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer für Sünden mehr, sondern nur ein schreckliches Warten auf ein Gericht und ein vernichtendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses bricht, muss er ohne Erbarmen aufgrund von 2 oder 3 Zeugen sterben. Wie viel schwerere Strafe, meint ihr, wird derjenige verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein erachtet, durch das er geheiligt worden ist, und der den Geist der Gnade schmäht? Denn wir kennen den, der gesagt hat: Mein ist die Rache, ich werde vergelten, und weiter: Der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf ausgehalten habt, indem ihr teils durch Beschimpfungen und Bedrängnisse zu einem öffentlichen Schauspiel gemacht wurdet, teils denen zur Seite gestanden habt, denen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen Mitgefühl gehabt und den Raub eurer Güter mit Freude hingenommen, weil ihr wusstet, dass ihr selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Denn ihr braucht Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, das Verheißene empfangt. Denn nur noch ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, und sich keine Zeit mehr lassen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er aber zurückweicht, wird meine Seele keinen Gefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Bewahrung der Seele. Kapitel 11. Der Glaube, sein Wesen und seine Wirkungen. Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aufgrund solchen Glaubens haben die Vorfahren ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen worden ist, so dass alles, was man sieht, aus dem Unsichtbaren entstanden ist. Glaubenszeugen des alten Bundes. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, indem Gott ihm dieses in seiner Opfergabe bezeugte. Und durch diesen Glauben redet Abel noch heute, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er nicht sterben musste, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung erhielt er das Zeugnis, dass er Gott gefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er existiert und dass er die, die ihn suchen, belohnt. Durch Glauben hat Noah, nachdem er eine Weisung empfangen hatte über Dinge, die noch nicht zu sehen waren, im Gehorsam Gott gegenüber zur Rettung seines Hauses eine Arche gebaut. Durch diesen Glauben verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Durch Glauben war Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er in der Zukunft als Erbe empfangen sollte, und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Durch Glauben wanderte er aus in das verheißene Land, wobei er, wie in einem fremden Land, in Zelten wohnte, zusammen mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Er wartete auf eine Stadt, die Fundamente hat, deren Erbauer und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch Sarah trotz ihrer Unfruchtbarkeit Kraft, eine Nachkommenschaft zu begründen, und das trotz ihres hohen Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum stammen auch viele von einem einzigen Mann ab, und das von einem, dessen Kraft schon erstorben war, zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Im Glauben sind sie alle gestorben, wobei sie die verheißenen Dinge nicht empfangen haben, sondern sie von fern sahen und begrüßten und sich dazu bekannten, dass sie Gäste und Fremde auf Erden waren. Denn die, die so etwas sagen, geben zu verstehen, dass sie eine Heimat suchen. Und wenn sie an die gedacht hätten, aus der sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, zurückzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einer besseren, das heißt einer himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat eine Stadt für sie vorbereitet. Durch Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und brachte den einzigen Sohn dar, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, »Durch Isaak wirst du Nachkommen haben.« Er dachte, Gott hat die Macht, ihn auch aus den Toten aufzuerwecken, wobei er ihn auch gleichsam zurückbekam. Durch Glauben segnete Isaak die Zukunft von Jakob und Esau. Durch Glauben segnete Jakob im Sterben beide Söhne Josefs und betete über der Spitze seines Stabes an. Durch Glauben dachte Josef im Sterben an den Auszug der Kinder Israel und gab Anweisung wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war, und sie fürchteten sich nicht vor der Anordnung des Königs. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes zusammen schlecht behandelt zu werden, anstatt zu sündigen und für kurze Zeit Vorteile zu genießen, weil er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten, wobei er den Zorn des Königs nicht fürchtete, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben führte er das Passa ein und ließ die Türpfosten mit Blut bestreichen, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrührte. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie durch trockenes Land, was die Ägypter auch versuchten, und ertranken. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem man 7 Tage um sie herumgezogen war. Durch Glauben ging die Hure Rahab nicht zusammen mit den Ungläubigen zugrunde, weil sie die Kundschafter freundlich aufnahm. Und was soll ich noch mehr sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich von Gideon, Barak, Simson, Jephtha und David und Samuel und den Propheten erzählen würde, die durch Glauben Königreiche bezwangen, für Recht und Gerechtigkeit sorgten, Verheißungen erlangten, Rachen von Löwen verstopften, loderndes Feuer auslöschten, der Schärfe des Schwertes entkamen, aus Schwachheit heraus Kraft bekamen, stark wurden im Krieg und Heere von Fremden in die Flucht schlugen. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung zurück, andere aber wurden gefoltert, wobei sie eine Freilassung ablehnten, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Einige wurden Spott- und Peitschenhieben ausgesetzt, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht. Sie sind umhergezogen in Schaffellen und in Ziegenfellen, litten dabei Mangel, wurden bedrängt und misshandelt. Sie, derer die Welt nicht wert war, irrten in Wüsten umher, auf Bergen, in Höhlen und in den Spalten der Erde. Und diese alle haben, obwohl sie durch Glauben ein gutes Zeugnis erhalten hatten, die verheißenen Dinge nicht empfangen, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns zur Vollkommenheit gelangten. Kapitel 12: Erziehung im Glauben. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, Lasst uns ablegen die Sünde, die uns fesseln will, und alles, was uns beschwert. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns aufgetragen ist, wobei wir auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus, sehen. Er hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz ertragen, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Denkt doch an den, der solchen Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht in eurer Seele ermattet, indem ihr den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet im Kampf gegen die Sünde und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch wie zu Söhnen redet. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verliere nicht den Mut, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Er züchtigt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr ertragt, dient zu eurer Erziehung. Gott behandelt euch wie Söhne. Gibt es denn einen Sohn, den der Vater nicht erzieht? Wenn ihr aber ohne Erziehung seid, wovon alle betroffen sind, dann seid ihr uneheliche Kinder und nicht Söhne. Ferner hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und wir hatten Respekt vor ihnen. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen, damit wir leben? Denn jene haben uns zwar für kurze Zeit nach ihrem Gutdünken erzogen, diese aber zu unserem Vorteil, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit erlangen. Alle Erziehung aber scheint für den Augenblick zwar keine Freude zu sein, sondern Traurigkeit. Danach aber bringt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Frucht, die in Gerechtigkeit besteht. Heiligung im Blick auf das Ziel. Darum macht eure ermüdeten Hände und eure schwach gewordenen Knie wieder stark und schafft für eure Füße gerade Wege, dass ihr nicht strauchelt wie ein Lahmer, sondern vielmehr wiederhergestellt werdet. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dabei gebt Acht, dass niemand von der Gnade Gottes abkommt, dass keine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und dadurch viele vergiftet werden, dass niemand ein Unzüchtiger oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er danach, als er den Segen erben wollte, abgewiesen wurde. Denn er fand keine Möglichkeit zur Umkehr, obwohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht zu etwas Berührbarem gekommen und zu einem brennenden Feuer, auch nicht zu einer Dunkelheit und zu einer Finsternis und zu einem Sturm und auch nicht zum Klang einer Posaune und zu einer sprechenden Stimme, deren Hörer darum baten, dass kein weiteres Wort an sie gerichtet würde. Sie konnten die Anordnung nicht ertragen. Wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und die Erscheinung war so schrecklich, dass Mose sagte, ich bin voller Angst und Zittern. Sondern ihr seid zu dem Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Abertausenden von Engeln einer großen Festversammlung. Ihr seid gekommen zur Gemeinde der Erstgeborenen, deren Namen im Himmel eingetragen sind, und zu dem Richter, dem Gott über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Reinigung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht zurückweist, der redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den zurückwiesen, der auf der Erde redete, wie viel weniger wir, wenn wir uns abwenden von dem, der vom Himmel aus redet? Dessen Stimme erschütterte einst die Erde, hat aber jetzt verheißen, noch einmal werde ich nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Das noch einmal aber weist auf die Umwandlung der erschütterten Dinge hin als solche, die geschaffen sind, damit die unerschütterlichen Dinge bleiben. Darum lasst uns, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Dadurch dienen wir Gott so, wie es ihm wohlgefällig ist, mit ehrerbietiger Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Kapitel 13. Weitere Ermahnungen. Die Bruderliebe soll bleiben. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen mit denen, die misshandelt werden, im Wissen, dass ihr selbst in einem irdischen Leib lebt. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Der Lebenswandel soll ohne Geldliebe sein. Gebt euch zufrieden mit dem, was da ist, denn er hat gesagt, ich werde dich ganz bestimmt nicht aufgeben und im Stich lassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch antun? Leben in der Nachfolge Jesu. Denkt an eure Leiter, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Indem ihr den Ausgang ihres Lebenswandels genau betrachtet, nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht in die Irre führen durch verschiedenartige fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, von denen die, die sich damit abgeben, keinen Nutzen gehabt haben. Wir haben einen Altar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die in der Stiftshütte ihren Dienst versehen. Denn die Körper der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester zum Sündopfer in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, draußen vor dem Tor gelitten. So lasst uns also zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, um seine Schmach zu tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Lasst uns also durch ihn Gott fortwährend ein Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Vergesst es nicht, anderen wohlzutun und seid bereit, anderen zu helfen, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Gehorcht euren Leitern und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft dafür ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Segenswünsche und Grüße. Betet für uns, denn wir sind davon überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, weil wir in allen Dingen gut wandeln wollen. In ganz besonderem Maße ermutige ich dazu, das zu tun, damit ich euch möglichst bald wiedergegeben werde. Der Gott des Friedens aber hat ihn aus den Toten heraufgeführt, den Hirten der Schafe, der durch das Blut eines ewigen Bundes groß ist, unseren Herrn Jesus. Er befähige euch zu allem Guten, seinen Willen zu tun, indem er in euch das, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus wirkt, der von Ewigkeit zu Ewigkeit Ehre verdient. Amen. Ich ermahne euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm, falls er bald kommt, will ich euch besuchen. Grüßt alle eure Leiter und alle Heiligen. Es grüßen euch die aus Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen.